Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge vom Founderflow Podcast. Mit dabei ist heute Berkant Bostan. Grüß dich, Berkant.
Grüß dich, Jonas
Bast. Du hast gerade ja schon ein bisschen, das haben wir letztens auch festgestellt, die Namen, Nachnamen sind doch relativ nah beieinander. Genau. Und du hast jetzt gerade ja schon ein bisschen Kontext gegeben. Triff, das war das Projekt, wo du dran warst, das letzte, was ich jetzt auch noch im Kopf behalten habe. Von daher nehmen wir euch heute mal alle mit, so ein bisschen auf die unternehmerische Reise, wie du sie gerade selber auch genannt hast, und springen einfach mal rein. Und du hast jetzt gerade ja aufgehört, Triff ist so ein bisschen auseinandergegangen und dann ist es losgegangen, dann ist noch viel, viel mehr passiert. Wir haben gerade schon kurz gesagt, so 2-3 Jahre ist das jetzt schon her, und vielleicht nimmst du uns einmal nochmal im Schnelldurchlauf mit, was eigentlich so abgegangen ist, was denn die nächste Station dann war.
Also ich glaube, wir können eigentlich im Februar 2020 starten, denn das war so, Corona war im Kommen. Wir hatten natürlich auch also Triff war natürlich sehr Retail-lastig und damit sehr kontaktfreudig, was einfach dann in diese Krise überhaupt nicht gepasst hat. Und wenn man mal so zurückblickt, waren wir alle, glaube ich, damals in einer Stimmung so, was passiert jetzt mit der Welt? Wie wird sich die Welt jetzt überhaupt ändern? Werden wir überhaupt noch irgendwie offline einkaufen gehen zum Beispiel? Im Nachhinein haben sich diese Fragen natürlich alle jetzt geklärt irgendwie. Aber in dieser Situation waren das natürlich sehr, sehr ungewisse Punkte. Ein zweiter, eigentlich der primäre Grund für diesen Shift war der rassistische Anschlag in Hanau am 19. Februar, der mich sehr nachdenklich gemacht hat und auch sehr traurig gemacht hat in der Zeit. Für die, die es nicht wissen, oder eigentlich weiß es jeder in Deutschland, aber am 19. Februar 2020 hat ein rechtsradikaler Terrorist 9 junge Menschen of color, sage ich mal, ermordet. Ich glaube, an dieser Stelle ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, auch die Namen zu nennen. Die Namen sind Sedat Gürbüz, Fatih Saracoglu, Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Said Nesar Hashemi, Vili Böderel Paun, Kaloyan Belkov und Mercedes Kirpaz. Und ich erinnere mich, als ich dann in Aachen gab es eine Mahnwache, ich glaube am 20. war der, und wir standen am Tanzbrunnen und waren vielleicht so zwischen 50 und 60, 70 Leute, irgendwie sowas. Und du musst ja vorstellen, in der Zeit war ja auch Karneval im Rheinland, ja. Und dann standen wir, diese kleine Gruppe, am Tanzbrunnen mit so einer großen Trauer und einer großen Wut. Und um uns herum wurde Karneval gefeiert, aber so richtig, ja. Und als ob irgendwie das total ignoriert wurde. Ist jetzt keine kleine Sache, ne, wenn sowas passiert eigentlich. Es war sogar so eine absurde Situation, dass ein betrunkener Karnevalist dann kam und auf diesem Platz vor dieser Mahnwache sogar den Hitlergruß so gemacht hat und die Polizei so daneben. Und es war so eine absurde Situation, die mich echt zum Nachdenken gebracht hat und auch damals auch einfach mental belastet hat, sage ich mal. Weil das Gründertum, ja, das erste Gründertum, die Phase, auch irgendwie gerade so in der Scheiterphase war. Und dann kam noch das hinzu. Und ich habe über diese Sache dann mit sehr vielen FreundInnen aus meinem Umfeld, die in diesem Bereich so Psychologie und Pädagogik und Sozialwissenschaften arbeiten, wozu man ja als Aachener Ingenieur eher weniger Zugang hat im Studium oder auch einfach in den Kreisen, in denen man sich halt in Aachen so umgibt. Die haben gesagt, ey Berkant, das ist echt ein Thema, also vor allem kultursensible und rassismussensible psychologische Beratung zum Beispiel. Es gibt echt wenige kultursensible und rassismussensible Psychologinnen. Und auch innerhalb dieser Communities, innerhalb von migrantischen Communities sind diese Themen auch, werden solche Themen auch oft verdrängt. Und das hat mich dann echt nachdenklich gemacht und seitdem versuche ich einen sehr community-zentrierten Ansatz in meinen unternehmerischen Tätigkeiten zu verfolgen auf jeden Fall.
Ja, das heißt, das war für dich auch so ein ausschlaggebender Punkt, dich einfach auch mal für dich persönlich nochmal mehr mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, weil es dich persönlich eben so gecatcht hat.
Total, total. In der Situation fragt man sich so ein bisschen, okay, ich finde Startups vor allem man kann ja auch Unternehmerin werden, ohne ein Startup zu machen, ja. Aber Startups haben ja den Anspruch, dass sie etwas Innovatives und etwas Neues entwickeln. Genau, also Startups müssen auch nicht disruptiv sein. Ich glaube, über den Begriff sollten wir auch nochmal reden. Was bedeutet überhaupt disruptiv? Startups sollten zumindest gesellschaftliche Probleme versuchen anzugehen, ja. Und das passiert insbesondere natürlich auch in den Bereichen, also wenn wir jetzt verschiedene Krisen betrachten, Klimakrise, da gibt es echt viele, auch Deep Tech Startups, die versuchen, ihren Beitrag dort zu leisten. Im Bereich der mentalen Gesundheit gibt's natürlich auch Startups, die verschiedene Ansätze haben. Ich glaube, einige davon hattet ihr auch hier in dem Podcast auf jeden Fall. Mhm. Aber es gibt immer wieder und immer noch Zielgruppen, die extrem ignoriert werden und unterschätzt werden. Und ich glaube, als angehende UnternehmerInnen sollte man sich diese Zielgruppen insbesondere anschauen. Und da geht es halt auch um Zugänge, weil du meinst eben disruptiv, ja, oder Disruption, dieser Begriff. Ich habe mich als ich in der Business School war in Berkeley, habe ich mich sehr, sehr mit diesem Begriff auseinandergesetzt und habe das eigentlich nach Februar nochmal für mich entdeckt. Okay. Wenn wir von Disruption reden, reden wir im Grunde von Zugängen. Aber es gibt so zwei Anforderungen eigentlich nach Clayton Christensen, ist ein Professor an der Harvard Business School, der auch diesen Begriff hauptsächlich geprägt hat. Und demnach ist disruptiv ein Angebot, ein Produkt, eine Dienstleistung oder auch ein Geschäftsmodell, das technologisch simpler ist. Ja, das ist so die erste Anforderung, also technisch simpler. Und die zweite Anforderung ist, dass es eine Zielgruppe adressiert, die von den etablierten Unternehmen auf dem Markt ignoriert werden oder unterschätzt werden oder nicht bedient werden. Ja. Und ein Beispiel dafür ist die Prozessinnovation von Henry Ford. Ja. Mhm. Ford hat ja nicht das Auto erfunden, ja, sondern während andere Automanufakturen die Zielgruppe hatten, Autos, gute Autos oder für damalige Verhältnisse qualitative Autos für die Zielgruppe herzustellen, die sich das leisten konnte, hat er mit Prozessinnovation der Produktionslinie die Kosten so stark reduzieren können, dass sich auch die noch Pferde ritten, sage ich mal, oder die gar nicht auf dem Schirm der anderen Autohersteller waren, die adressieren. Ja? Und das Auto musste dabei nicht besser sein als die anderen, sondern es musste nur gut genug sein. Ja?
Für diese spezielle Zielgruppe dann in dem Moment.
Genau. Und wenn das Auto von A nach B fährt, war das ja schon mal eine deutliche Steigerung. Ja? Und Disruption passiert dann, also der Eingang oder der Beginn einer disruptiven Technologie ist meistens so, dass man diese Zielgruppe adressiert, die auch meistens einfach von der Anzahl her auch viel, viel größer ist. Ja? Mhm. Und irgendwann werden dann diese Produkte, denn eigentlich werden alle Produkte mit der Zeit ein bisschen besser. Ja? Also mit der Zeit gibt es immer wieder inkrementelle Innovationen und Verbesserungen. Irgendwann wird aber dieses für das unterschätzte Segment gut, das Produkt, was für das unterschätzte Segment gut genug ist, ja, wird irgendwann mit der Zeit so gut, dass es dann auch für den Mainstream-Markt quasi in Frage kommt. Und dann springen quasi die Konsumentinnen der etablierten Unternehmen dann auf das neue Produkt. Ja, heute fährt jeder, also es fahren viele Menschen heute fort, ja.
Ja, das stimmt. Ja, nicht nur Ford. Das ist ja im Endeffekt nachher etwas, was sich dann auch in anderen Unternehmen wiedergefunden hat, wo es dann irgendwie so einen kleinen Schneeballeffekt irgendwie genommen hat und vieles ins Rollen gebracht hat.
Total.
Und das ist so ein bisschen das, was du hast ja gerade eben schon von Zielgruppen gesprochen, die vielleicht noch nicht in dem Maße adressiert werden oder die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Mhm. Und das ist im Endeffekt wahrscheinlich auch das gedankliche Konstrukt dahinter. Mhm. Erstmal diese Zielgruppen, die vielleicht noch nicht jeder auf dem Schirm hat, zu adressieren, da drin ein Produkt zu entwickeln und dann irgendwann diesen Umschwung eventuell dann zu schaffen oder auch einfach diesen Umschwung zu erzeugen, dass eben Konsumenten, die eher aus einer bekannteren Zielgruppe kommen, dann auch auf dieses Produkt oder diese Produkte zugreifen. Kann ich, also fasse ich das richtig zusammen?
Das ist total richtig. Es ist nur so, dass ich mir um den letzten Schritt, den du meintest, ich persönlich mache mir da aktuell nicht so viele Gedanken drum.
Okay.
Denn das, also wenn das passiert, was du sagst, dann bist du ja schon auf dem Level so Unicorn, ja.
Mutmaßlich, wer weiß.
Mutmaßlich, aber, ja. Genau. Das ist auch so eine Sache, die sich geändert hat. Ich finde, gerade jetzt auch in der aktuellen Zeit, in der viele Ressourcen so knapp sind, ist auch dieses ganze VC-Game eigentlich überhaupt nicht nachhaltig. Ja. Es wird halt extrem viel Geld verbrannt, natürlich auch mit privaten Interessen. Das will ich jetzt gar nicht so bewerten. Aber ich habe da letztens auch so eine Gastvorlesung drüber gehalten, dass es eigentlich die Zeit der Kamele ist. Ja, also
Zeit
grade,
der Kamele?
Genau, also statt so Einhörnern sollte man eher darüber nachdenken, okay, wie mache ich lieber ein Kamel, das resilient ist, das durch harte Zeiten auch irgendwie durch die Wüste gehen kann und so weiter. Statt ein Einhorn zu bauen, was auch extrem schnell irgendwie platzen kann. Ja. Ich glaube, wenn man das so volkswirtschaftlich überträgt, kann der Einfluss dann ganz, ganz anders sein oder Dimensionen ganz anders sein.
Ja.
Und das merkt man ja auch. Man sieht ja die ganze Welle an Insolvenzanträgen. Gerade dadurch auch angefeuert durch einfach die Finanzmärkte und die Unsicherheiten und auch die Zurückhaltung, dass einfach auch Modelle oder Geschäftsmodelle, die so viel Geld verbrennen, nicht mehr zeitgemäß sind, was irgendwie 2020 noch richtig abging, ist einfach heute nicht mehr so. Ich glaube, ich meine, das ist ja ein GründerInnen-Podcast hier. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man sich immer, der man sich immer bewusst sein sollte, dass auch quasi für das, was man gerade baut, das Timing auch stimmen sollte.
Auf jeden Fall.
Unabhängig von den intrinsischen Motivationen, den Werten, die man bei sowas verfolgt, ja.
Ja, oder auch dem Produkt. Also es ist ja im Endeffekt ein Wirtschaftszyklus und jetzt 2020 mal als Exemplar genommen, ist halt wirklich auch Ausnahmesituation gewesen. Ne? Also das ist ja, hat ja einige Jahre oder fast schon mehr als ein Jahrzehnt im Endeffekt, war es ja dann auch schon her, wo dann die letzte Krise in dem Ausmaß dann wirklich da war. Und klar, es gibt dann Modelle oder Geschäftsmodelle, die halt dann wirklich hochgehen und die wirklich genau in dieser Phase dann perfekt zünden und andere, die entsprechend komplett kaputt gehen. Das haben wir ja auch gesehen. Aber ich finde diesen Grundansatz, finde ich wahnsinnig gut, da auch irgendwo diese Werteorientierung in den Vordergrund zu stellen, das auch als Faktor zu nehmen. Mhm. Und da hatten wir ja auch eingangs nochmal kurz drüber gesprochen, dieses Value-Driven Entrepreneurship. Das ist ja auch ein Riesenelement in dem Ganzen.
Mhm.
Was ich mich gerade eben noch gefragt habe, also da lass uns da gleich auf jeden Fall reingehen. Du hattest eben von Zielgruppen, die vielleicht ein bisschen im Hintergrund laufen, die man nicht im Vordergrund adressiert, gesprochen. Hast du da ein konkretes Beispiel für eine solche Zielgruppe?
Mhm. Jetzt eine Zielgruppe, die ich adressiere oder generell jetzt?
Zum Beispiel, also
lass uns anhand von Beispielen nochmal entlang arbeiten und dann auch vielleicht an Beispielen, an denen ich arbeite. Jetzt habe ich oft das Wort Beispiel benutzt, aber ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel, würde ich jetzt noch sagen, Dr. V mit der Aravind mit dem Aravind Eyecare System aus Indien. Das ist auch ein Beispiel aus vielen Lehrbüchern, Und zwar war es so, dass ungefähr, jetzt ist es natürlich schwierig, in so einem Podcast vielleicht falsche Zahlen zu sagen, aber ich meine, es war irgendwie ein Drittel oder ein Viertel der blinden Menschen weltweit waren in Indien, ja. Und das lag hauptsächlich daran, dass viele Menschen in Indien nicht den Zugang zu ganz simplen Kataraktoperationen hatten eigentlich.
Mhm, ja.
Und natürlich die, die es sich leisten können, machen in irgendwelchen Kliniken diese Operation. Aber viele haben sich es eben nicht leisten können. Und der Gründer dieser Kliniken, Dr. V wird er genannt, hat quasi die Idee der Produktionslinie auf diese Kataraktoperation angewendet und das insoweit optimiert, dass diese Kosten für die Kataraktoperation extrem günstig waren. Stark. Das war keine fancy Klinik. Du konntest auch vielleicht nicht übernachten oder so. Du hattest keine Betten, hast diese Operation gemacht und bist dann auch wieder gegangen. Aber das ist das, was ich meinte mit gut genug. Ja, diese Operation war gut genug für eine Zielgruppe, die unterschätzt war. Und ich glaube, eine sehr große Zielgruppe vor der Erblindung zu retten, ist auch natürlich, hat volkswirtschaftlich einen ganz, ganz großen Impact.
Voll.
Und auch auf die Individuen natürlich. Ja. Also das ja, sogar, definitiv. Das eher primär, ja.
Was ist eine Zielgruppe, an der du gerade dran bist oder ja. auf die du dich gerade zum Teil konzentrierst?
Also wir, vielleicht zur Einordnung, seit 2020 läuft mein Unternehmen auf dem Namen BoStand. Und ich glaube, das, was wir machen, lässt sich eigentlich auf Englisch ganz gut beschreiben mit We create an assist multicultural adventures. Ja. Mhm. Das klingt auf Deutsch nicht so cool wie auf Englisch, leider. Aber und beschreibt eigentlich ganz gut, was wir machen. Also zum einen beraten wir mittelständische Unternehmen und entwickeln für die digitale Produkte, digitale Geschäftsmodelle, aber immer mit dem Fokus auf multikulturelle Zielgruppen. Also entweder hat das Produkt, was dann gebaut wird, eine multikulturelle Zielgruppe, vor allem in Deutschland, oder das Produkt hat eine multikulturelle Identität. Ja.
Mhm.
Dazu kann ich später nochmal kommen. Das machen wir als Beratung und Entwicklung. Das ist so unsere Cash-Cow aktuell. Und das Geld, was wir dort verdienen, versuche ich in einem kleinen Startup-Studio, würde ich sagen, zu investieren.
In einem Startup-Studio, also wo du dann selber weitere Startups ins Leben rufst, mäßig?
Genau, richtig, ja.
Selber dann auch daran beteiligt oder einfach jemand anderes mit ins Boot holen und dann an den dann mehr oder weniger die Verantwortung übertragen?
Also zum Teil, also ich habe viel versucht. Das ist vielleicht auch so vielleicht ein Takeaway aus diesem Podcast hier. Also ich glaube, sehr viel versuchen auszutesten und dann zu scheitern, ist auch irgendwie part of the game. Und aktuell gibt es eigentlich drei Produkte, die quasi laufen oder drei Startups. Eins, da bin ich mit einem kleinen Angel-Ticket investiert, aber versuche operativ so gut es geht zu supporten auch. Das ist Yolda. Das ist ein von Aachenern gegründeter Online-Supermarkt für so türkisch-arabische Lebensmittel, die über die App quasi alles, was so eine multikulturelle Familie braucht, liefern kann, next day, in über 50 Städten in Deutschland. Das ist so eine Sache. Ein anderes Tool, an das ich jetzt ganz neu gebaut habe, ist, dass ich es auch mit No-Code selber gebaut habe, ist heißt Kolay-Bewerbung, kolaybewerbung.de. Das heißt auf Türkisch so viel wie einfache Bewerbung. Also es ist so türkisch, Kolay ist einfach und Bewerbung ist Bewerbung. Ja.
Mhm.
Kolaybewerbung.de. Dort können insbesondere türkeistämmige angehende FacharbeiterInnen oder Fachkräfte ihr CV hochladen, ihren Lebenslauf hochladen, die Stellenanzeige hochladen, auf die sie sich bewerben wollen und dann wird quasi AI-driven ein Bewerbungsanschreiben geschrieben zum Beispiel. Ja.
Ah, okay.
Mein Herzensprojekt allerdings ist Memnun. Das heißt so viel wie Freude, Dankbarkeit und Zufriedenheit auf Türkisch, Arabisch, Farsi und noch einigen weiteren Sprachen. Und ist eine mentale Gesundheits-App für insbesondere BPOCs, also Menschen, die potenziell von Menschen, die von Rassismus oder potenziell von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind oder als die sich als solche identifizieren. Ja. Und vielleicht
dann sind wir ja im Prinzip schlagen wir damit ja den Bogen wieder zurück zur Story 2020.
Genau.
Das Ganze dann wahrscheinlich seinen Lauf genommen
hat. Genau, weil ich habe mich in dem Moment gefragt, so okay, und ich habe mir auch dann die Studien und die Statistiken dazu angeschaut und es ist so, also leider gibt es erstmal nicht so viel Forschung in dem Bereich, nicht so viel Statistik, einfach aus datenschutzrechtlichen Gründen oftmals in Deutschland. Das heißt, Informationen zu kulturellem Background oder Rassismuserfahrungen zum Beispiel, die werden einfach nicht getrackt, diese Daten. Es gibt aber einige kleinere Studien, die quasi zeigen, dass Menschen, die in ihrem Leben Diskriminierung erfahren haben, mit viel höheren Raten an psychischen, aber auch physischen Krankheiten zu kämpfen haben. Mhm. Ich habe mir halt gedacht, so, okay, wie kann es sein, dass so viele Mental Health Apps diese Zielgruppe nicht adressieren, ja, und wo das Problem der Pain viel, viel größer ist, ja, und es sich um eine auch sehr, sehr große Community handelt, ja, also und es ist eine Zielgruppe, die auch immer weiter wachsen wird, denn es gibt viel mehr Migration auf der Welt, es gibt viel mehr multikulturelle Ehen auf der Welt, sodass immer mehr Menschen diese Erfahrungen machen werden, auch wenn sie nicht diskriminiert werden, sie werden diese Erfahrung machen, wie es ist, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen. Sie werden die Erfahrung machen, wie es ist, quasi ihre Identität zu suchen. Irgendwie. Ich glaube, alle, die, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch bist, aber alle, die, glaube ich, zwischen, genau, ich kenne deinen Background nicht. So nicht, hätte ja sagen können.
Nee, gar nicht. Also ich hatte damit nie Berührungspunkte.
Genau, aber ich glaube,
für
Menschen, die so zwischen zwei Kultur, also auch das zwischen zwei Kulturen aufwachsen, ist ein sehr, sehr großes Privileg. Aber es kann, je nachdem, wie man damit umgeht, kann das auch von Zeit zu Zeit herausfordernd sein. Und ich glaube, alle Menschen, die so zwischen zwei Kulturen aufwachsen oder sogar mehr Kulturen aufwachsen, stellen sich an irgendeinem Punkt in der Pubertät oder später die Frage so, wie vereine ich all diese Sachen jetzt in mir, ja? Und wie mache ich das zu einer Kraft, so? Einer Superpower? Und ich glaube, und genau, wie kann es sein, dass noch kein großer Dienstleister, kein großes Unternehmen diese Zielgruppe adressiert? Weil alle haben eine sehr allgemeine Zielgruppe irgendwie und diese ganzen Meditations-Apps sind auch nicht wirklich so kultursensibel und es ist immer auf dieses also wirklich so Stock-Foto-like Achtsamkeitsbilder, was nicht unbedingt so sein muss, ja. Und das andere Geschäftsmodell, was ich immer wieder sehe, ist halt, dass man so Arbeitgeberpakete verkauft, damit MitarbeiterInnen von größeren Konzernen zum Beispiel diese Mental Health App oder die andere Mental Health App über den Arbeitgeber kostenlos nutzen können. Mhm. Aber das auch wieder wahrscheinlich aus einem sehr profitorientierten Interesse. Was ist mit den Menschen, die halt nicht in einem großen Konzern arbeiten, wo es diese Employer Benefits gibt? Ja? Ja. Das heißt, es gibt eine sehr große Zielgruppe, die unterschätzt wird und denen diese Angebote nicht zugänglich gemacht werden, auch in dem ganzen Gesundheitssystem. Und mit Memnun sind wir dabei, Präventionskurse zu zertifizieren. Das heißt, wir haben einen Kurs, der heißt Memnun durch Resilienz. und sind gerade in der Phase, in der Zertifizierungsphase. Denn durch die Zertifizierung ist es so, dass alle gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland dazu verpflichtet sind, diese App dann zu bezuschussen. Ja. Und die meisten Krankenkassen bezuschussen das tatsächlich mit 100%. Diese gesetzliche Grundlage, die halt Zielgruppen sogar das Recht gibt, Präventionskurse in Anspruch zu nehmen, die versuchen wir jetzt quasi anzubieten und diese Lücke da zu füllen mit Memnun.
Ich finde das spannend. Ich finde das wirklich spannend. Ich finde vor allen Dingen auch diese Perspektive spannend, dass man im Prinzip seinen Scope einfach für sich selber öffnet. Dass man einfach hingeht und sagt, okay, was gibt es denn für gesellschaftliche Probleme? Das hat ja auch viel so ein bisschen mit so einem aktivistischen Gedanken zu tun, dass man etwas verändern möchte in der Gesellschaft und auch gesellschaftliche Probleme sieht. Und ich denke mir, in gewissen Situationen hat man dann vielleicht nochmal ein besseres oder ein weniger gutes Gespür dafür und geht dann halt wirklich da rein. Und ich habe jetzt rausgefunden, für mich gerade so zwei Haupt-Takeaways, eben diesen Scope zu erweitern, ja, da reinzugehen. Und halt eben auch einfach, sage ich mal, kreativ zu werden in diesem ganzen Kontext und sich wirklich auch zu fragen, was stiftet mir denn jetzt gerade den Nutzen oder was stiftet anderen Menschen den Nutzen? Was sind denn noch weitere Felder, die du irgendwo siehst, wo es in diese Richtung, wo man auch mal sich überlegen könnte, vielleicht der ein oder andere, der jetzt gerade zuhört, was wären Themenfelder, wo man sich noch rein bewegen könnte, wenn man sagt, man adressiert Zielgruppen, die vielleicht nicht jeder adressiert?
Also ich muss erstmal sagen, du hast das sehr gut zusammengefasst, muss ich sagen. Ich nenne es immer den Impact für Communities in den Kern eines Geschäftsmodells zu setzen. Das wäre so das, worüber man sich Gedanken machen sollte. Was ist aus meinem Geschäftsmodell, aus meiner Dienstleistung, was ist der Impact auf gewisse Communities und den Impact als Kern des Geschäftsmodells zu sehen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig und wird auch immer wichtiger. So be right with your communities, be right with your people. Also auch Communities, zu denen du dich halt zugehörig fühlst. Und jetzt hast du natürlich eine Frage gestellt, auf die ich mich so nicht vorbereiten kann, aber ich glaube, wenn ich mir, es ist jetzt fast so eine kleine Ideation gerade, ich glaube, generell, was das ganze Gründertum angeht oder Gründerinnentum angeht, ich bin auch zum Beispiel Mitglied oder Member in dem ersten Migrant Tech Founder, in der ersten Migrant Tech Founder Community, Two Hearts nennt die sich. Da geht es auch viel darum, wie können wir Zugänge für insbesondere solche Geschäftsmodelle und solche Startups bauen, die nicht diesem Mainstream entsprechen, ja, die eine Zielgruppe adressieren, die oft mit deren Lebensrealitäten viele Investorinnen sich nicht irgendwie identifizieren, also nicht irgendwie diese Empathie da bilden können. Ja,
ja, dieses Verständnis auch zum Teil wahrscheinlich. Also, wie es dann halt auch immer ist, wie man halt aufgewachsen ist, was man generell für Erfahrungen gemacht hat, da ist ja jeder sehr eigen.
Genau, weil genauso wie es diesen Gap zwischen Female Founders gibt oder Female-Only Teams gibt, sage ich mal, weil diesen Gap gibt es ja, da gibt es auch genug Statistiken zu.
Ja, auf jeden Fall.
Genauso gibt es diesen Gap auch im Kontext quasi Migrant Founder. Und insbesondere, wenn das Produkt auch mit dieser Zielgruppe zu tun hat, ja. Und dann nochmal da intersektional zu denken, Female Migrant Founder, ja. Ich glaube, da gerade diejenigen, die sich mit Gründerinnentum hier beschäftigen, da reinzuschauen, da passiert auch jetzt in den letzten Monaten und in den nächsten Jahren, glaube ich, wird da extrem viel zu passieren. Und da steckt nämlich, gerade weil es halt unterschätzte Zielgruppen sind, steckt da extrem viel Disruptionspotenzial. Ja.
Worauf konzentriere ich mich? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte in die Richtung gehen, was sind meine Anknüpfungspunkte? Einfach mal, sage ich mal, die Ohren und Augen aufzumachen und zu schauen, was um mich herum passiert? Oder was wäre so dein Tipp, wie man da auch einfach thematisch sich ein bisschen mehr reinfindet?
Also ich glaube, es ist erstmal wichtig, sich so mit den mit diesen Beispielen sehr sehr tiefgehend auseinanderzusetzen, die ich jetzt genannt habe zum Beispiel. Denn erst danach ist mir bewusst geworden, wie man diese unterschätzten Zielgruppen überhaupt identifizieren kann und sehen kann. Ja, mhm. Und man muss einfach, ich glaube, generell viel sehr sehr aktiv sein, was unternehmerische Menschen hoffentlich auch so schon mitbringen. Ich glaube, so Customer Development ist da so das Stichwort vielleicht von Steve Blank, wie er immer sagt, get out of the building. Ja, geh raus und sprich mit den Menschen, sprich mit den Communities, sprich über ihre Sorgen und sprich darüber, wie du sie unterstützen kannst.
Und was stellst du dann für Fragen? Also was ist sozusagen, weißt du, du kannst ja jetzt theoretisch alles fragen. So, ja, was sind denn deine Sorgen? Aber ich kenne das zum Beispiel bei mir aus dem Vertrieb. Meistens weiß derjenige oder diejenige, mit der du dich unterhältst, gar nicht wirklich so richtig, was es eigentlich im Kern ist. Sie kann zwar ein bisschen was erzählen, ne, aus dem eigenen Leben, ein paar Stories oder sowas, aber das richtige Problem zu framen und daraus ein Geschäftsmodell zu machen, ist ja nochmal ein anderes Paar Schuhe. Wie betrachtest du das?
Ich glaube, oftmals ist es so, dass man gar nicht das Rad neu erfindet. Weil gerade bei Disruptionen habe ich ja gesagt, es geht um sogar technisch simplere Produkte. Und die müssen halt nicht irgendwie, das muss nicht irgendwie oft Deep Tech sein. Ich will jetzt, also klar, natürlich kann das, kann zum Beispiel AI, kann sehr Deep Tech sein oder ist sehr Deep Tech. Aber kann auch disruptiv werden. So, das will ich jetzt gar nicht so, so ganz konkret trennen. Aber bei Memnun zum Beispiel haben wir haben eine Zielgruppe, wir haben ein Problem, was sogar größer ist als bei auf dem Mainstream-Markt, sage ich mal. Und wir haben eine Lösung, die simpler ist, ja, weil ein Präventionskurs, der quasi interaktiv online gemacht wird, wird natürlich nicht so gut sein wie eine individuelle Beratung oder Therapie bei einer Psychologin. Also Therapie ist es ja eh nicht jetzt, es ist ja eine Präventions Maßnahme. Aber die wird natürlich nicht so gut sein, wie eine sehr, sehr individuelle, auf mich abgestimmter Kurs, ja, wo ich auch vielleicht direkt Nachfragen stellen kann und so weiter. Ein weiterer Punkt ist, es gibt diese Beispiele auf der Welt. Wir sind ja nicht die erste Mental Health App. Ja, es gibt Modelle, die schon bewiesen sind. Ja. Oftmals ist es dann so, es ist irgendwie, man ändert den Zugang. Ja, wir machen den Zugang leichter, indem man für unsere App nicht bezahlen muss, sondern das Zuschuss bekommt. Ja, wir hätten ja auch diesen Kurs so für 100 Euro anbieten können. Ja,
ja.
Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja genau darum, diesen Kurs finanziell zugänglicher zu machen. Ja, genau, ich glaube, also genau, man muss das Rad nicht neu erfinden. Es gibt viele Beispiele, man muss sich halt echt mit Unternehmertum und Innovation und all den Themen, das sage ich auch immer oft, die Lehre ist auch so ein Teil unseres Geschäfts geworden. Ich selber bin tätig als Dozent für digitales Unternehmertum und digitale Innovation an verschiedenen Universitäten oder Hochschulen. Und das war sicherlich auch immer, ich versuche extrem viele Beispiele zu bringen, damit man überhaupt weiß, so was gibt es überhaupt schon
auf der Welt. Das greifbarer zu machen auch.
Ne? Und wie kann ich das, was es gibt, anpassen, ja, oder verfeinern auf die Zielgruppen, auf das Problem, was da gelöst werden muss.
Ich meine, Deutschland ist ja schon ziemlich fortschrittlich inzwischen. Und wenn man sich mal so die Welt anschaut, ich muss sagen, ich persönlich gucke jetzt nicht unfassbar viel in andere Länder und was da so passiert. Aber würdest du sagen, dass es Sachen gibt, die man halt aus anderen Ländern nach Deutschland übertragen kann? Oder ist es eher so, dass du sagst, okay, das, was hier in Deutschland zum Teil schon funktioniert, kann man besser in andere Länder übertragen, wo vielleicht der Entwicklungsstand noch ein bisschen geringer ist oder ähnliches? Das ist einfach mal ein Statement. Was ist so deine Idee dazu?
Sowohl als auch. Also ich glaube, es macht da jetzt keinen Sinn, einseitig zu denken. Du kannst als Gründerin kannst du quasi aus Deutschland auch woanders hingehen und dort gründen. Da gibt es auch extrem viele Beispiele. Es kommt echt so auf deine Werteorientierung, auf dein Value an, der dich treibt, oder dein Cause an, der dich treibt. Denn der ist extrem wichtig, um überhaupt erstmal durchzuhalten in diesem ganzen Game. Ja. Es gibt ein sehr interessantes Beispiel dazu. Wir kennen, glaube ich, alle, darf ich so Markennamen sagen? Ja, oder? Ist so bestimmt kein Problem. Grover, ja. Ja. Es ist ein Portal, wo vielleicht auch ihr, als ihr mit eurem Podcast angefangen habt oder so, vielleicht die ersten quasi Consumer Electronics gemietet habt oder so. Ja, auf jeden Fall ist es ein Portal, ich glaube, mittlerweile von Mediamarkt akquiriert. Ein Shop, bei dem man quasi ein iPhone oder ein Mikrofon oder eine Kamera oder andere Sachen nicht kauft, sondern mietet. Ja? Mhm. Und dadurch halt irgendwie zugänglich ist. Ich glaube, dieses Problem, gerade, ich glaube, im B2B-Kontext ist das halt in Deutschland sehr relevant, weil, sagen wir mal, du willst jetzt irgendwie eine Podcast-Serie aufnehmen und hast das so geplant, dass du das in 3 Monaten durchgezogen hast, alle Aufnahmen, und danach brauchst du eigentlich dieses Mikrofon nicht mehr. Mhm. Dann ist es natürlich für dich von Vorteil, wenn du ein Mikrofon erstmal mietest, ist halt für deine Liquidität besser. Es gibt aber andere Regionen in der Welt, wo zum Beispiel ganz hohe Inflation herrscht und der Zugang zu solchen Consumer Electronics extrem teuer geworden ist. Und das kann auch vielleicht mit zunehmender Inflation und je nachdem, wie sich auch die soziale Ungleichheit in Deutschland entwickelt, kann das hier auch der Fall werden. Aber ich glaube, aktuell ist es noch nicht so weit, zum Glück. Ich habe das insbesondere jetzt in den letzten, das letzte Jahr, weil ich dort, weil ich an einer Universität in Istanbul tätig war, gesehen, wie stark die Inflation ist und wie schwach die Kaufkraft der Menschen dort ist, sodass zum Beispiel man sich eigentlich nicht mal einen Koffer, also Koffer, vielleicht den braucht man so für eine Woche, ja, wenn man irgendwie mal verreist oder so. Und die können extrem teuer sein, so ein Koffer, so ein guter Koffer. Dann mietet man sich den, statt den zu kaufen, ja, und macht damit
die
quasi.
Möglichkeit gibt's, also genau, das ist dann
genau. Krass. Es gibt in Istanbul vor allem extrem viele, jetzt das letzte Jahr und die letzten Monate gab es da echt einen Markt, der sich sehr krass entwickelt hat, das eigentlich das Konzept von Grover verfolgt, ja. Ja, aber in einem Markt, wo dieses Problem für insbesondere Consumer viel, viel größer ist, ja. Wenn du
viel, viel relevanter
ist. Und das ist eigentlich genau so ein Beispiel, nachdem du gefragt hast, ja. Die haben sich letztendlich auch die Entwicklung von Grover und von anderen solchen Portalen in Europa wahrscheinlich angeschaut, aber haben gesehen, so eigentlich ist das für unseren Markt in der Türkei unter den wirtschaftlichen Bedingungen, ist das die Lösung, die wir eigentlich brauchen für Konsumentinnen zum Beispiel. Und es ist tatsächlich so, also zum Teil, da ist es sogar so, es gibt Konzepte, wo private Menschen, also genauso wie man hier Carsharing auch privat betreiben kann, die Modelle gab es ja eine Zeit lang sehr, sehr häufig, gibt es dort auch Anbieter, die auch einem selber erlauben, statt die Sachen, die man zu Hause hat, zu verkaufen, die zu vermieten. Ja,
es gibt tatsächlich wie so eine Matching-Plattform dann im Endeffekt, wo du dann sagst, hey, ich habe XY, was ich anbiete, vermieten möchte, und jemand anders kann es dann für kleines Geld in Anführungszeichen
dann anbieten. Und das ist dann auch über die Plattform versichert, und es ist alles und wird auch abgeholt und so, same day geliefert. Das ist alles sehr gut gemacht. Und es gibt Leute, Studierende, die mieten sich halt einen Taschenrechner zum Beispiel für die Klausurphase, ja, weil ja, du musst dir überlegen, so ein Taschenrechner, was kostet der in Deutschland so?
Kommt auf den Taschenrechner.
Genau, wenn aber so ein guter, keine Ahnung, 20, 30, 40 20, Euro.
20, 30
irgendwie
Euro.
Irgendwie sowas, guter. Ja. Genau, und dann, wenn du das aber in andere Währungen umrechnest, mit Steuern und der Kaufkraft dieses Landes, dann macht das schon Sinn, so ein Taschenrechner vielleicht quasi nur für die Klausurphase zu mieten, weil man eigentlich anders irgendwie mit seinem Laptop die Sachen ausrechnen kann zum Beispiel. Mhm. Aber in die Klausur kannst du halt keinen Laptop mit reinnehmen. Dann nimmst du halt diesen Taschenrechner mit zum Beispiel. Ja. Also es gibt unheimlich viele Cases, wo man sowas benutzen kann. Oder du willst irgendwie, du kannst dir keine PlayStation leisten, aber du kannst dir mit Freundinnen irgendwie eine PlayStation für ein Wochenende mieten. Und weil sonst kaufst du ihn auch, und dann spielt man irgendwie sehr häufig, gerade zu Beginn, und dann lässt das so ein bisschen nach vielleicht.
Auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen.
Genau, und ich glaube, die Erfahrungen haben viele gemacht. dann ist es vielleicht sinnvoller, sich sowas einfach zu mieten, das zu genießen und auch quasi einer, wie gesagt, wieder einer Community zugänglich zu machen und das wiederverwendbar zu machen, genau.
Ich find's wahnsinnig spannend und ich find's halt auch nochmal ein Aspekt, den wir meines Wissens nach in diesem Podcast noch gar nicht so stark beleuchtet haben, wirklich aber sich darauf zu konzentrieren, was habe ich jetzt gerade um mich herum, was sind gesellschaftliche Herausforderungen ein Stück weit, ja, was sind auch Zielgruppen, Communities, wie du sie auch genannt hast, die eventuell davon betroffen sind, die gar nicht so klein sind, wie man das vielleicht im ersten Moment denkt, und was sind wirklich die Pains, die diese Menschen beschäftigen, um dann wirklich sagen zu können, okay, das Ziel meines Startups, das Ziel meiner Unternehmung ist nicht primär das Geschäftsmodell im Sinne von, ich will damit Geld verdienen und ich will irgendwie, weiß ich nicht, das so und so skalieren, Unicorn-Style-mäßig, sondern ich will wirklich ein gesellschaftliches Problem thematisieren, ein gesellschaftliches Problem lösen, was einfach wirklich konkret einer Zielgruppe hilft, die unter Umständen noch gar nicht so sehr adressiert ist. Mhm. Und da wirklich diese Offenheit mitzubringen auf der ersten Seite, also auf der einen Hand, aber auf der anderen Hand halt auch einfach aktiv hinterherzugehen, in den Austausch zu gehen und klar nachzuvollziehen, was genau ist es denn, was dich gerade beschäftigt, wo die Probleme sind, und das zu kombinieren mit Beobachtungen, die man dann im Endeffekt aus anderen Ländern rund um die Welt irgendwo sieht, volkswirtschaftliche Entwicklungen, die vielleicht irgendwo anders auf der Welt passieren, und das dann irgendwo zu übertragen und zu kombinieren, finde ich wahnsinnig spannend. Und ist für mich auch so nochmal so ein Takeaway, was vielleicht nicht so unglaublich konkret ist, was aber definitiv viel Spielraum lässt, in dem man sich jetzt irgendwo bewegen kann. Und wenn da der ein oder andere, der gerade zuhört, oder die ein oder andere, die gerade zuhört, da eventuell schon Ideen hat, ich weiß nicht, kann man da einfach mal auf dich zukommen, dir schreiben, wenn man da irgendwelche Ansätze hat, oder wie genau ist das gehandhabt bei Boston?
Ich glaube, ich bin super einfach zu erreichen. Ich glaube, wenn man meinen Namen googelt, kommt man schon irgendwie auf LinkedIn, und dann, wenn man mir dort schreibt, dann ich bin schon jemand, der versucht, da zu antworten, und schaue mir das an auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so der einfachste Weg. Natürlich kann man auch irgendwie www.boastand.com sich die Sachen anschauen, dort über das Kontaktformular gehen. Aber ich glaube, LinkedIn ist so, also von mir auch aus Instagram. Also ich bin da super, super.
Bin auf allen Kanälen erreichbar.
Auf den meisten Kanälen bin ich ganz gut zu erreichen eigentlich. Genau,
ja, aber ist doch super. Dann kann man sich da auf jeden Fall mal melden, weil ich könnte mir vorstellen, dass gerade bestimmt jemanden gibt, der zuhört und sich denkt, hey, krass, ja, irgendwie könnte ich mir gerade doch vorstellen, XYZ zu machen, aber ich weiß noch nicht genau wie, und da irgendwo mal einfach auf dich zuzukommen. Berkan, das hat echt Spaß gemacht, ich habe einiges mitgenommen und werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen reflektieren im Nachgang, was da noch vielleicht Themen sind, die man angehen könnte, und ich finde diesen Grundspirit, den du mitbringst, finde ich echt klasse, und auch die Intention dahinter. Und ich habe das Gefühl, dass in der nächsten Zeit noch einiges von dir kommen wird und sich da noch entwickeln wird, und vor allen Dingen auch einiges, was in der Zukunft nochmal gesellschaftliche Probleme adressiert und die im besten Fall auch zumindest zum Teil gelöst bekommt. Ich glaube, ganz, das ist schon, das Damoklesschwert oder sowas, das kriegt man dann, glaube ich, nicht so hin. Aber vom Prinzip her feiere ich das wirklich sehr. Danke dir, dass du dabei warst. Danke dir für den ganzen Input. Und an euch da draußen, wenn ihr bis hier zum Ende noch dran geblieben seid, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören, und wir wünschen euch bei was auch immer ihr gerade so macht noch ganz viel Erfolg und hören uns in der nächsten Folge wieder vom Founderflow Podcast. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.